Wir.
Auf Sendung.
Wir, das ist heute eigentlich die ganze Selbsthilferedaktion im Freien Radio für Stuttgart. Hat sich ein bisschen dezimiert durch Krankheit. Im Studio sind jetzt Patrick und Timo und ich bin die Sabine. Wir sind alle drei aktiv in der Redaktion der Selbsthilfegruppen und am Telefon begrüße ich herzlich den Michael. Hallo Michael.
Hallo zusammen, Grüße ins Studio und natürlich auch an die Hörer.
Ja, und Hörerinnen.
Natürlich.
Michael ist auch ein erfahrener Radiomacher im Stotterfunk und auch ein erfahrener aus dem Bereich der Selbsthilfe. Unser Thema, das wir uns für heute vorgenommen haben, ist Selbsthilfe heute. Also wie hat sich Selbsthilfe entwickelt? Was ist überhaupt Selbsthilfe? Wie haben wir es selber erlebt? Was für einen Bezug haben wir dazu? Darin soll es in den nächsten 2 Stunden gehen. Ich habe ja früher mal in der Selbsthilfe gearbeitet, also ich hoffe, dass ich auch ein bisschen was dazu beitragen kann. Und die 2 jungen Herren hier im Studio, die sind aktive Mitglieder einer Selbsthilfegruppe und können auch von ganz neuen Erfahrungen oder ganz frischen Erfahrungen berichten. Und wie gesagt, der Michael ist ein Erfahrener. Wir haben jetzt gerade sehr ausführlich über die technische Zukunft der Selbsthilfe gehört oder über den Stand heute mit Blick in die Zukunft. Aber mir ging es während dem Ganzen darum, dass ich gerne auch mal drüber sprechen wollte, was ist das überhaupt Selbsthilfe und was ist der Kern von dem Ganzen? Also diese App ist ja irgendwie noch nur ein technisches Hilfsmittel, um damit umzugehen. Und dann habe ich jetzt mal auf der NACOS-Seite, NACOS ist die nationale Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen, geguckt, ob da so eine kurze Definition, ich habe was Ähnliches gefunden, eine echte Definition ist nicht. Und die sagen auch, schreiben drüber gemeinschaftliche Selbsthilfe, also im Unterschied jetzt zur individuellen Selbsthilfe. Und da steht also, jeder 10. Erwachsene nimmt im Lauf seines Lebens an einer Selbsthilfegruppe teil. Gemeinschaftliche Selbsthilfe ist längst ein bewährter Weg, um Krankheiten und Probleme zu bewältigen. Selbsthilfeaktivitäten kann man unterscheiden in individuelle und gruppenorientierte gemeinschaftliche Selbsthilfe. Individuelle Selbsthilfe ist zum Beispiel, wenn jemand selbstständig Schmerzmittel einnimmt oder bewährte Hausmittel anwendet, ohne eine Ärztin, einen Arzt aufzusuchen. Gemeinschaftliche Selbsthilfe hingegen ist, wenn sich Menschen zusammenschließen und gegenseitig helfen, die vom gleichen Problem betroffen sind. Die gemeinschaftliche Selbsthilfe kann in verschiedensten Formen geschehen, in der legendären Gesprächsgruppe vor Ort, in einer bundesweit tätigen Vereinigung, in einem Freizeittreff, einer Initiative auf Zeit oder einem Internetforum oder, wie wir gehört haben, einer App. Michael, erinnerst du dich, wie dein erster Kontakt zur Selbsthilfe war?
Ja, mein erster Kontakt zur Selbsthilfe ging tatsächlich auch übers Internet. Ich habe gegoogelt, habe gesehen, dass es in Stuttgart eine Selbsthilfegruppe gibt, habe mich dem Thema Stottern lange verwehrt in meinem Leben. Und habe dann durch eine Veränderung in meinem Privatleben nochmal Lust bekommen, mich mit dem Stottern auseinanderzusetzen. Habe dann im Internet eine Adresse gefunden, eine Telefonnummer, habe dann dort angerufen, kurz vor den Sommerferien. Dann wurde mir gesagt, in den Sommerferien haben wir zu. Dann war ich erstmal wieder froh, dass ich wieder ein paar Monate Zeit gewonnen hatte. Und bin dann im Herbst drauf letztendlich hingegangen und war sehr angetan. Natürlich noch in der klassischen Stuhlkreis-Variante, aber mir hat von Anfang an die Offenheit gefallen und auch dieses Gefühl, auf Augenhöhe mit anderen zu sein. Also das ist auch das, was ich, glaube ich, als großes Plus der Selbsthilfe herausarbeiten wollte, dass man eben auf Augenhöhe ist, weil es alles Betroffene sind und die voneinander wissen, wie sie sich fühlen oder welches Problem sie haben. Da muss niemand groß erklären, worum es geht, sondern man ist einfach gleich auf dem Punkt und es gibt auch keine Hierarchie oder irgendwas, sondern man ist, wie gesagt, auf Augenhöhe. Und das hat mir von Anfang an sehr gut gefallen, allerdings damals noch in der klassischen Form, im Stuhlkreis mit Blitzlicht am Anfang, wobei wir es bei uns immer so halten, dass jeder freiwillig was sagen darf, wenn er möchte, bei uns muss niemand sprechen, Aber wie gesagt, die klassische Form, so kenne ich sie noch.
Und dir hat es sofort irgendwie dich bestärkt, dir gut getan? Du hast gesagt, du hast dich wohlgefühlt dort?
Ja, das war natürlich schwierig. Der erste Gruppenabend, bei dem ich war, war ein sogenannter In-Vivo-Abend. In vivo heißt im Lebenden, glaube ich, wenn ich es richtig übersetze. Und da geht man dann raus auf die Straße und spricht Leute an. Und das ist natürlich für uns störende Menschen schon eine Herausforderung. Und ich habe das dann aber, wir sind dann in Zweiergruppen gegangen, habe mich dann mit dem Kollegen gleich ganz gut verstanden. Und das Ansprechen der Leute hat auch ganz gut geklappt. Und habe dann immer mehr Zutrauen gewonnen. Und das hat sich über die Jahre auch immer mehr verstärkt. Es ist, man darf nicht erwarten, dass man gerade in unserem Fall beim Stottern dort eine Heilung erfährt oder die Wundertherapie kennenlernt. Aber man kann sich viel besser mit seinem Stottern auseinandersetzen, wenn man lernt, seine Haltung dazu zu verändern. Und dabei hat mir diese Selbsthilfe wahnsinnig geholfen.
Aber das war dann halt nicht der traditionelle Stuhlkreis, wenn ihr auf die Straße gegangen seid.
Die Begrüßungsrunde war der traditionelle Stuhlkreis mit Blitzlicht und die Abschlussrunde auch wieder. Und normalerweise bleibt man auch in den Räumen, wenn es dann gerade ein In-Vivo-Happening ist. Wobei wir machen In-Vivo kaum noch, weil viele Leute da nicht so gern kommen, weil es halt doch an die Grenzen gehen ist.
Aber eure Treffen sind auch so eine Mischung zwischen Austausch und Information?
Also wir machen ein Programm. Jetzt in den letzten Jahren, 2 Jahren, haben wir eine Zusammenarbeit mit einer Logopädie-Schule, wo uns Logopädie-Studierende unterstützen, auch Programm machen. Und das ist eine Mischung, wie du richtig sagst, aus Information oder Austausch. Oder es ist auch so, wenn jemand mal was auf dem Herzen hat, für ein Gespräch üben möchte oder für einen Vortrag üben möchte, oder wir haben auch schon Videoabende gemacht, wo wir uns dann gegenseitig aufgenommen haben und angeguckt haben, wie man so reagiert und sich verhält. Also es ist immer gemischt. Es gibt mal so. Wir fragen dann immer rum, was ist gerade dran, was wollt ihr gerne tun, und planen dann ein paar Gruppenabende im Voraus. Was während Corona jetzt natürlich ein bisschen schwieriger war, aber da kommen wir vielleicht nachher noch dazu.
Genau.
Die Veränderungen zwischen klassischer Selbsthilfe und jetzt die letzten 2 Jahre, sage ich mal.
Verrätst du uns noch, wie lange du dabei bist bei der Selbsthilfegruppe?
Ich hab gerade noch mal überlegt, weil ich mit der Frage gerechnet habe. Also ich bin ein älterer Menschenbürger, sage ich mal. Ich bin 57 Jahre alt und habe die Selbsthilfe sehr spät entdeckt, mit Mitte 40, also bin seit 2008 dabei.
Timo, weißt du, wie war dein erster Kontakt zur Selbsthilfe?
Ja, das war auch, oder was heißt auch, per Telefon, nicht per Telefon, per Mail. Und ich weiß noch, es war Weihnachtsmarkt damals in Stuttgart, und ich habe dann gespannt auch, glaube ich, aufs Handy und so geschaut. Ja, was ich ganz interessant fand auch, mir hatte man ein Therapeut empfohlen, irgendwie Selbsthilfegruppe. Und da war es dann aber so, dass ich selber gesagt habe, nee, das eher nicht. Also ich konnte mir es gar nicht vorstellen. Und dann eben irgendwann später habe ich eben gemerkt, ja, wie locker eigentlich irgendwie Selbsthilfegruppe ist. Und
was waren deine Vorbehalte? Also warum konntest du dir das nicht vorstellen? Hast du irgendwie Gefühl gehabt, du brauchst eine Führung, du brauchst jemanden, wo du dich festhalten kannst? Oder
ja,
was
war's? Und ich denke, also was auch ein entscheidender Punkt ist, auch was das Thema von der Selbsthilfegruppe ist. Und ich glaube, wenn das Thema Depression ist, dann kann es sein, dass es einen eben auch irgendwie belastet. Und ich glaube, das war so ein bisschen auch die Angst irgendwie vor einem Treffen, oh, das könnte einen belasten.
Also, dass es nicht hilfreich ist, von anderen über ihre Depression zu hören, sondern dass das eher dich noch runterzieht.
Ja. Genau.
Ja. Und wie war dann die Erfahrung?
Die Erfahrung war dann eigentlich echt total anders. Also es war dann, muss ich dazu sagen, eine andere Selbsthilfegruppe, die AB-Gruppe, wie man absolut Beginner, also Menschen mit wenig Beziehungserfahrung. Und da hat sich es auch herausgestellt, vor allem, dass auch das, was man nach den Gruppentreffen macht. Also wir sind danach noch essen gegangen und so, und das war eigentlich irgendwie viel wichtiger, und man hat die verschiedenen Gruppenmitglieder kennengelernt und so, und nicht so ein reiner Stuhlkreis einfach, genau.
Also ja, das hat der Michael von den Stotterern ja gerade auch erzählt, dass es zwar den Stuhlkreis, dass der wichtig ist, aber dass man auch noch drüber hinausgeht und dass man, ja, ich weiß nicht, Stärke oder Selbstbestätigung auch kriegt, um dann was anderes noch gemeinsam zu machen. Oder
also was halt schon krass ist, so die Erfahrung wirklich, es gibt Leute, denen geht es ähnlich so, und da muss ich sagen, das war auch schon irgendwie bei der Internetrecherche so, dass man auf einmal festgestellt hat, boah, ich bin ja gar nicht der Einzige, und andere machen auch die Erfahrung, und dann da auch eher bestärkt zu werden letztlich, in einer Selbsthilfegruppe zu sehen, da erzählt jemand mein Leben sozusagen und erzählt eigentlich aus seinem Leben.
Aber das heißt, du hattest im Internet auch schon solche Geschichten gelesen, bevor du dann in die Gruppe real gegangen bist?
Ich glaube, so war das. Also es ist jetzt auch schon einige Jahre wirklich her, 6, 7, 8 Jahre oder so. Mhm. Genau.
Ja. Und bei dir, Patrick, wie war es da? Wie war dein erster Kontakt zur Selbsthilfe?
Ja, ich habe halt im Internet recherchiert, so was man halt gegen Depressionen machen kann. Und ja, irgendwie war das dann das, was mich dann am meisten angesprochen hat, weil ich es halt nicht so offiziell eigentlich möchte, mit so zum Arzt gehen und so. Ich habe aber da schon 2016 danach gesucht, nach Selbsthilfegruppen, konnte mich aber nicht überwinden, weil ich halt irgendwie mit anderen Menschen immer so ein bisschen Probleme habe, so kontaktscheu bin. Und habe dann erst meinen Weg in die Gruppe 2020, also 4 Jahre später, gefunden. Und ja, habe dann eine E-Mail geschrieben halt an den, ja, sozusagen an den Leiter der Gruppe, mehr oder weniger, der halt das Postfach geleitet hat, und habe halt so ein paar Fragen gehabt und so, wie halt so ein Treffen abläuft, wie lange das dauert, über was man so redet und so. Und dann habe ich halt gedacht, ja, es hört sich eigentlich nicht schlecht an, und habe dann auch teilgenommen. Und
aber das war ja dann schon Corona-Zeit.
Das war das einzige Treffen, wo ich am Anfang dabei war. Das war noch in Stuttgart, und eine Woche später war wieder Lockdown, und dann gab es nur noch Skype, und war dann ein halbes Jahr lang, wo wir uns nur in Skype getroffen haben. Wobei ich das eigentlich auch ziemlich positiv fand, weil es eigentlich besser war, wie komplett sozusagen alleine zu sein mit dem Thema. Also ich fand es schon auch positiv.
Und du musstest nicht mit der S-Bahn anfahren.
Ja, das ist für mich ein Vorteil, ja, dass ich da nicht so einen weiten Weg nach Stuttgart habe. Ja.
Also ich erzähle jetzt vielleicht von mir auch noch. Ich habe ja vor 30 Jahren, habe ich festgestellt, das war 1992, wenn ich mich richtig erinnere, mich damals bei der KISS Stuttgart beworben, da mitzuarbeiten. Internet war da noch nicht verbreitet. Also ein Computer hatte die KISS damals auch noch nicht. Man kann sich das alles gar nicht mehr vorstellen.
Und keine App.
Oder App sowieso nicht. Smartphone gab noch nicht. Und da habe ich natürlich dann auch überlegt, was ist denn das überhaupt, Selbsthilfe, mit dem ich dann da zu tun habe, wenn ich da arbeite, und habe mir so auch fürs Vorstellungsgespräch überlegt, was kann ich denn den Kolleginnen da anbieten, was ich schon für Selbsthilfeerfahrung habe. Und ich war damals in einer Gruppe Frauen in der Lebensmitte, wo man sich ja auch ausgetauscht hat über die Situation, in der man ist, und über diese, ja, man will sich vielleicht neu orientieren, man ist nicht so zufrieden mit dem, was man hat und so. Ich hätte das, bevor ich mich da beworben habe, nie als Selbsthilfegruppe tituliert, aber natürlich ist es sowas, ja. Das hieß halt Gruppe Frauen in der Lebensmitte und war im Grunde eine Selbsthilfegruppe, ohne dass die Frauen das jetzt von sich gesagt haben. Ich habe mir dann auch überlegt, was weiß ich denn überhaupt von Selbsthilfe? Damals war Frauenselbsthilfe nach Krebs, die war bekannt, das wusste man, das gibt's. Und dann waren vielleicht noch die anonymen Alkoholiker bekannt, das wusste man auch, das gibt's, wobei das ja zwei sehr unterschiedliche Selbsthilfeformen sind. Aber mehr wusste ich auch nicht. Ich habe ja dann gearbeitet bei der KISS Stuttgart. dann war es natürlich so, weil ich dort gearbeitet habe, konnte ich eigentlich nicht mehr an einer Gruppe wirklich teilnehmen. Das heißt, von innerhalb der Gruppen müsst ihr mir nachher berichten. Ich habe das immer nur alles von außen mitgemacht, miterlebt und habe auch festgestellt, die Leute, also ich war ja dann für Öffentlichkeitsarbeit zuständig, wenn man über die Selbsthilfe, die gemeinschaftliche Selbsthilfe geredet hat, waren die Leute immer völlig verblüfft, was es alles für Themen gibt, wie lang die Liste ist, wozu alles Mögliche und wie viel auch. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt bei der NACOS-Seite, also bundesweit. Und da heißt, 70.000 bis 100.000 Selbsthilfegruppen sind in Deutschland aktiv. Die Gruppen können diesen Themenbereichen zugeordnet werden. Gesundheitsbezogene Themen, das umfasst das gesamte Spektrum körperlicher Erkrankungen und Behinderungen von allergischen, asthmatischen, anderen Atemwegserkrankungen über Herz-Kreislauf bis hin zu Tumorerkrankungen. Die schon erwähnte Frauenselbsthilfe nach Krebs, die glaube ich inzwischen nur noch Frauenselbsthilfe heißt. Rund 2/3 der Selbsthilfegruppen haben einen gesundheitsbezogenen Schwerpunkt. Dann psychosoziale Themen, hierzu zählen Sucht und Abhängigkeit sowie die Bereiche Familie, Partnerschaft, Erziehung, Gewalt, Tod oder andere Lebensprobleme und Krisen. Und als drittes soziale Themen, zu diesem Bereich gehören Themen wie Arbeitslosigkeit, Verbraucherschutz, Ausbildung, Armut und Migration. Bei einer Klassifizierung der Selbsthilfe in gesundheitsbezogen, psychosozial und sozial, muss man immer eines bedenken, es kann sich dabei nie um eine klare Abgrenzung oder Zuordnung handeln, denn viele gesundheitsbezogene Selbsthilfegruppen sind auch zu sozialen Fragen aktiv und legen ein erweitertes Verständnis von Gesundheit zugrunde. Ebenso befassen sich psychosoziale und soziale Selbsthilfegruppen mit gesundheitsrelevanten Aspekten ihrer Problemstellung. Es gibt nachher auch noch ein Abschnitt, so wirken Selbsthilfegruppen, aber da kann ich ja auch jetzt meine Studiogäste hier fragen, wie denn so eine Selbsthilfegruppe wirkt, wie hat sich's bei euch ausgewirkt, dass ihr in so eine Gruppe gegangen sind? Willst du anfangen, Patrick?
Ja, also ich war halt immer so ein sehr verschlossener Mensch und so, das ist eigentlich wie so eine Art Selbstisolation, wie ich eigentlich fast gelebt habe, also so überhaupt gar keine Kontakte eigentlich, so privat. Ich habe mich da halt echt voll geöffnet. Auch so, dass ich mal angefangen habe, Gitarre zu spielen, wobei der Lehrer halt nicht so toll war dann. Aber auch so praktisch, dass ich jetzt auch hier beim Radio mitmache, das hätte ich vor 2 Jahren jetzt auch niemals gedacht. Auch so bei der Arbeit bin ich offener, auch so gegenüber Kollegen und dass ich da auch Leute zum Teil unterrichte und einlerne in gewisse Tätigkeiten. Also mir hat es vor allem für mein ganzes Leben eigentlich sehr viel gebracht und auch so meine Rolle in der Gruppe hat sich auch verändert, sage ich mal. Am Anfang war ich halt der, der halt mehr auch zugehört hat und dass andere Leute mir Ratschläge gegeben haben. Mittlerweile ist es so, dass ich oft eigentlich Moderator bin oder eigentlich so jedes zweite Mal die Gruppe moderiere. Und ja, dass eigentlich ich den anderen Leuten eigentlich so Ratschläge gebe. Also die Rolle hat sich eigentlich so komplett getauscht eigentlich.
Wie organisiert ihr das? Macht ihr jedes Mal aus, wer moderiert oder wer übernimmt welchen Job?
Ja, das machen wir eigentlich so am Anfang vom Treffen eigentlich. Mhm. Also es sind eigentlich mein Kollege, sage ich mal, oder ich sind eigentlich die Leute, die wir eigentlich moderieren. Die anderen sind immer froh, dass sie es nicht machen müssen.
Ja gut, aber du sagst ja von dir selber, du hast dadurch viel Kompetenz gewonnen. Ja. Also den anderen würde man das ja vielleicht auch gönnen, dass sie sich mal trauen.
Ja, aber am Anfang war es bei mir auch so. Ich war immer froh, wenn dann einer gesagt hat, ja okay, ich mache heute Moderation und ich sofort so, jawohl, sehr gut. Ja. Und ja, und heute ist es so, neulich habe ich einfach mal mit den Fingern so geknackt. Das war dann das Geheimzeichen von meinem Kollegen, so heute bin ich dran.
So, das sogar mit Geheimzeichen.
Ja, so zum Zeigen, heute übernehme ich das mal. Ja.
Timo, hast du auch irgendeine Veränderung erfahren?
Ja, ich habe durch die Gruppentreffen einfach auch ein, zwei Freunde gefunden, dass wir uns jetzt eben einfach auch privat öfters treffen oder gerade immer irgendwie sonntags sagen, okay, da treffen wir uns, gehen in einen Kaffee und lassen es uns irgendwie gut gehen.
Also und auch eben soziale Kompetenz gewonnen, wenn man das geschwollen ausdrucken will.
Könnte man so sagen, genau. Ja, genau. Eben, also nicht nur die Gruppentreffen, sondern eben auch die Treffen direkt nach der Gruppe. Wie schon gesagt, wir sind dann oft was irgendwie essen oder trinken gegangen. Oder auch, dass wir dann mal privat was eben dann zu zweit, zu dritt oder zu viert
unternehmen. Aber ihr habt trotzdem an den Gruppentreffen festgehalten. Also ihr habt nicht nur das in den Freizeitbereich verschoben.
Nee, klar, die Gruppentreffen festgehalten. Und da ist es auch so, da kommen ja dann auch noch mehr Leute oder andere Leute, nicht nur wir, so aus dieser engen Peer Group würde man da vielleicht sagen, sondern da ist es breiter, da ist es offen für jeden, der kommen mag und sich vielleicht anmeldet. Genau.
Mhm. Michael, würdest du sagen, dass die Gruppe was für dich verändert hat?
Das würde ich absolut sagen. Gerade beim Thema Stottern ist es so, dass ich früher, bevor ich die Gruppe kennengelernt habe, versucht habe zu vermeiden, immer aufgepasst, dass es hoffentlich keiner merkt, dass ich stotter. Und wenn es dann doch einer gemerkt hat, dann war mir das immer total unangenehm, darüber zu sprechen. Und auch wenn meine Eltern mal wieder auf das Thema gekommen sind, bin immer ausgewichen und wollte da nichts davon wissen. Und der größte Schritt, auf den dann nachher alle anderen gefolgt sind, war der, dass ich dort gelernt habe, über mein Stottern zu sprechen, also es nicht mehr zu verstecken, sondern vielleicht schon ein kleines Stück weit das zu akzeptieren, dass es da ist, weil man ja nicht ändern kann, theoretisch. Im Erwachsenenalter gibt es ja keine vollständige Heilung mehr. Man sagt ja immer im Erwachsenenalter, man kann das Stottern nicht heilen, aber man kann die Angst davor heilen. Und das war bei mir ein ganz wichtiger Aspekt eben, zu lernen, es ist da, es gehört zu mir, ich spreche drüber, ich spreche mit anderen drüber und es hat sich dann so nach und nach auch in mein Privatleben übertragen, dass ich bei dem Thema viel offener geworden bin und dann hat es auch an Größe verloren. Und ich kann heute nach den vielen Jahren in der Selbsthilfe sagen, dass ich ein ganz anderer Mensch bin, dass ich mit meinem Sprechen ganz anders umgehe, dass ich viel mutiger bin, wie eben schon gesagt, dass ich Radio mache.
Da wollte ich gerade sagen, so weit sogar, dass du Radio machst, nicht nur Stotterfunk, sondern auch noch Musiksendungen.
Wir hatten letztes Jahr in Mannheim den Bundeskongress Stottern und Selbsthilfe, da stehe ich auf der Bühne und spreche vor 150 Personen. Das hätte ich mir vor 5 oder 10 Jahren noch nicht zugetraut. Also das war schon ein sehr schöner Weg und ich kann es jedem nur empfehlen, den Weg auch anzugehen.
Ich meine, wir haben jetzt hier 2 Beispiele oder 3 Beispiele von Gruppen genannt. Vielleicht einfach nochmal den Hinweis, wer eine sucht, kann sich ja auf der Internetseite der KISS Stuttgart, kiss-stuttgart.de, mal diese Themenliste angucken oder diese Themenaufzählung. Es ist unglaublich, was es da alles gibt. Ein Thema, das ich mit euch ansprechen wollte, wie hat denn Corona das Ganze verändert? Mein Patrick, du hast jetzt nur bei Corona kennengelernt. Timo, wie war es bei euch?
An was ich mich noch entsinnen kann, war, dass wir irgendwann mal einfach nur telefoniert haben und dieses Telefonieren, wenn man sich irgendwie dann auch ein paar Wochen nicht gesehen hat, das war wirklich toll und das hätte ich auch nicht gedacht. Das war jetzt auch nicht die Selbsthilfegruppe, sondern einfach nur 2, 3 Kumpels irgendwie und dann telefonieren, also das war schon
Hauptsache was, wieder Kontakt.
Genau, oder? Hauptsache wieder Kontakt, schon was Besonderes.
Ja. Ja gut, aber ich denke, so ein richtiges Treffen, wo man sich sieht und riecht und eventuell umarmen kann oder auch die Mimik sieht, ist ja dann doch nochmal was anderes, oder?
Klar, einfach irgendwo hinzugehen, hinzufahren. Also auch bei mir, ich komme auch ein bisschen von weiters her hinzufahren, mit der Bahn dann sich da zu treffen und dann wieder zu gehen.
Hat vielleicht auch nochmal einen anderen Stellenwert, als wenn ich nur am Telefon geschwind mal anrufe.
Genau.
Ja. So, es ist, ja, ich habe einen Punkt, zu dem ich jetzt hingehe, wo ich die Fahrt auf mich nehme, wo ich dann mir auch ganz gezielt Zeit nehme, um mit anderen zu kommunizieren.
Ja. Aber es war da wirklich so ein einmaliges Erlebnis, du kannst auch so einen gewissen Teil auch durchs Telefonieren erreichen, indem man fragt, wie geht's dir, indem man die Stimme einfach hört und damit er sich auch viel vorstellt oder so.
Wie ist der Stand jetzt gerade?
Der Stand ist, dass wir uns treffen, ganz normal. Und bei der anderen Selbsthilfegruppe ist es ja so, dass es auch ab und zu so ein virtuelles Treffen geben kann. Das gab es bei uns jetzt nie. Wir haben uns entweder immer analog oder gar nicht in dem Sinne getroffen?
Also wir haben unsere Sitzungen ja zum Teil auch hybrid gemacht. Auch das ist in der KIS Stuttgart ja möglich, dass also ein Teil wirklich im Gruppenraum sitzt und dann steht diese Kamera da, die Rundumkamera in der Mitte und dann kann man auch jemand per Internet dazu holen. Ja. Alles sehr praktisch.
Und es funktioniert ja auch tatsächlich,
ist erstaunlich, wenn man weiß, wie es geht. Und was die Technik da alles machen kann. Michael, wie habt ihr auf Corona reagiert, eure Gruppe?
Also wir haben relativ schnell angefangen, das per Videokonferenz zu machen, per Zoom, darf man sicher sagen, den Namen, und waren da auch in der Stotterer Selbsthilfeszene sehr früh dran. Da haben dann viele andere noch nicht genau gewusst, wie sie sich orientieren sollen, dann konnten wir da schon Ratschläge geben. Und mir gefällt es, weil die Reichweite einfach größer ist. Also wir konnten dadurch auch Menschen erreichen aus Köln, aus Hamburg, aus Berlin, die uns dann mit zugeschaltet waren, die man vielleicht auch von den Kongressen kennt oder von Seminaren kennt und normal nur einmal im Jahr sieht. Und so hatte man eben die Gelegenheit, die auch bei Gruppenabenden zu haben. Wir haben dann sogar mal eine virtuelle Weihnachtsfeier gemacht, wo wir dann unterschiedliche Räume aufgemacht haben. Manche Räume dann zum Sprechen, Diskutieren, manche zum Spielen. Und das fand ich ganz schön. Natürlich fehlt mir auch die direkte Begegnung mit den Menschen, aber mich überzeugt die Reichweite tatsächlich. Und wir machen es jetzt so, dass wir jetzt 3 Gruppenabende mal hybrid gemacht haben. Das heißt, einer Kollege sitzt im Raum in der KIS. Und können noch andere dazukommen, aber leider ist da die Nachfrage nicht so groß im Moment. Und der Rest ist dann eben wieder virtuell dabei, über Videokonferenz. Und das ist gerade die Art und Weise, wie wir vorgehen.
Mhm. Hat jemand von euch schon mal diese App, von der es um dieses Jahr vorher ging, ausprobiert?
Nee, Meeting.me.
Habt ihr Lust drauf?
Es hört sich eigentlich schon interessant an, finde ich. Eigentlich gerade dieses mit dem Avatar und so, das ist... Kann man vielleicht beim nächsten Gruppentreffen vielleicht nächsten Mittwoch mal so ein bisschen vorschlagen?
Als Spiel, hat ja was von Computerspiel an sich,
stimmt,
oder?
Ja.
Wobei die KIS hat ja auch so einen virtuellen Selbsthilfetag gemacht. War das letztes Jahr? Ich glaube letztes Jahr. Wo man ja auch schon so ein Avatar und sich dann durch die Stände bewegen konnte und so. Also für mich, ich bin einfach auch nicht mit den Sachen aufgewachsen, für mich ist das schon ein bisschen, befremdlich, sagen wir mal so. Aber klar, also mit diesen virtuellen Sitzungen, das hat auch was, die Reichweite, wie du Michael gesagt hast, ist besser und es ist bequemer, wenn ich das zu Hause machen kann und mich einfach nicht auf den Weg machen muss und anziehen muss und irgendwo hingehen muss und so. Es hat so und so seine Vorteile.
Aber wenn ich das so kurz eingrätschen darf, wenn man sich dann schon nicht live sieht, dann wäre mir doch schon wichtig, wenn ich eine Mimik der Menschen sehe, die dann um mich rum sind. Also nur so mit dem Avatar sprechen, kommt mir jetzt im ersten Nachdenken befremdlich vor.
Ja, ich habe das jetzt nicht ausprobiert. Die haben die dann keine Mimik, diese Avatare? Vielleicht haben die das ja. Also Gestik haben sie, haben wir gehört.
Ja, aber da kann ja irgendwas eingeben, oder? Das ist ja nicht, muss ja nicht echt sein. Das ist schon ein bisschen...
Ja, ich erinnere mich dunkel, also dass man zu meiner Arbeitszeit noch vor etwa 25 Jahren oder so schon sich drüber Gedanken gemacht hat, ob diese Internetforen oder Chats oder wie immer das damals hieß, ob die eine Gefahr sind für die Selbsthilfe, ob die Selbsthilfe ersetzen können. Und auch da ging es ja um Anonymität. Die ist im Internet natürlich viel einfacher zu behalten, die Anonymität. In der Gruppe muss ich mich als Person zeigen, auch wenn ich jetzt vielleicht einen falschen Namen oder meinen Namen nicht preisgebe oder so. Das geht ja alles irgendwie. Und trotzdem muss ich mich zeigen. Und im Internet kann ich mich ja auch verstecken. Und es hat sich aber dann, denke ich, in den Jahren herausgestellt, dass beides sinnvoll ist. Sowohl Austauschmöglichkeiten irgendwelcher Art im Internet über Apps oder Foren oder Chats oder weiß ich was, als auch die wirklichen realen Treffen.
Ich würde halt sagen, wenn man sich gerade zu, also sind ja oft auch heikle Themen und sehr intime Themen. Und wenn man da sein Innerstes nach außen kehrt und den Mut fasst, da offen zu sein und ehrlich zu sprechen, dann finde ich es also aus meiner Perspektive jetzt, ohne die App jemals geprüft zu haben oder gesehen zu haben, einfach gut, dass ich dem anderen dann wenigstens virtuell in die Augen sehen kann. Das ist meine persönliche Meinung.
Ich meine, da muss man vielleicht jetzt auch mal diese Gruppenregeln, die der Jan ja vorher auch erwähnt hat, nennen. Habt ihr die auch? Habt ihr Regeln für eure Gruppe zum Beispiel?
Ja, das ist auch tatsächlich so, dass die auch, also wenn neue Mitglieder kommen, auch immer vorgelesen oder vorgetragen werden. Also das heißt, Verschwiegenheitspflicht, also dass man nichts nach außen trägt, dass man sich ausreden lässt, etc. Ich weiß nicht, fällt dir noch was ein?
Ja, dass man auch nichts sagen muss. Also man sagt nur das, was man möchte. Man zwingt die anderen zu nichts.
Und dass das, was gesprochen wird, im Raum bleibt.
Ja, genau.
Dass das nicht, hast du ja gerade genau, schon gesagt, dass das nicht nach außen getragen wird. Ja, also das ist, glaube ich, auch wichtig, damit man Vertrauen zueinander fassen kann und dass überhaupt da ein offenes Gespräch möglich ist. Wie macht ihr so ein Treffen? Wie läuft das ab bei euch?
Also es gibt zu Beginn, wenn neue Leute dabei sind, immer eine Vorstellungsrunde, wo jeder kurz seinen Namen sagt. Vielleicht je nachdem, was er für eine Krankheitsgeschichte hat. Dann gibt es eine Befindlichkeitsrunde, wo man sagt, wie es einem aktuell geht oder in der letzten Woche, was passiert ist, etc. pp. Und dann gibt es eine Themensammelrunde, wo man einfach Themen sammelt. Wer über irgendein Thema reden will, kann sagen, hier, das und das, könnten wir drüber reden. Und genau, dann läuft das Ganze. Und gegen Ende macht man noch eine Abschlussrunde. Was ich auch ganz interessant finde, ist, dass bei uns, wir hatten es ja vorher bei dieser App irgendwie auch was von 2 Stunden 30 Minuten irgendwie Maximaldauer oder so ähnlich.
Das halte ich für sehr lange, oder?
Ja, das finde ich auch einen interessanten Aspekt. Also in der einen Selbsthilfegruppe, wo ich bin, gibt es immer nach einer Stunde eine Pause, eine RaucherInnenpause sozusagen. Und in der anderen Selbsthilfegruppe ist es so am Stück. Also ich glaube, da gibt es einfach verschiedene Philosophien. Aber 2,5 Stunden ist dann wahrscheinlich schon richtig, richtig viel.
Da kann man sich, also ich könnte mich nach 2 Stunden nicht mehr konzentrieren.
Genau, der Kopf ist irgendwann.
Da bräuchte ich dann irgendwie was Lockeres. Aber ihr macht jetzt nicht ein Programm, so wie es der Michael von den Stotterern erzählt hat, dass
nee, das
für jedes Treffen irgendwas bestimmtes
vornimmt. Ja, wir hatten, also es ist ein interessanter Aspekt, ich hatte das auch schon überlegt, aber es war eher auch in den Jahren davor, dass man irgendwie jemanden mal einlädt oder so, irgendeinen Experten oder so. Jemand halt, der nicht mehr drin ist in der Thematik oder jemand ehemaliges, aber irgendwie ja, so richtig kam das doch nie zustande.
Ja, meine Selbsthilfe, gemeinschaftliche Selbsthilfe hat unterschiedliche Konzepte. Vor allem bei den Krankheitsgruppen, da ist sehr oft mit viel Information und über Heilmittel, über Kuren, über Ärzte und weiß ich was alles, wo dann auch viele Fachleute kommen. Und dann kommt oft dieser persönliche Austausch eher am Rande oder in den Pausen und andere setzen ihren Fokus auf den Austausch, wie halt die Bedürfnisse dieser Menschen sind. Meine Selbsthilfegruppen sind so unterschiedlich wie die Menschen, haben wir immer gesagt, damals noch.
Ja, also gerade bei uns ist es schon auch so, dass sich Themen auch wiederholen. Gerade die Frage nach Krankenhausaufenthalten oder so, die kommt natürlich auch immer wieder und wo man sich dann austauschen kann, eben ohne einen Experten, aber dass man einfach sagt, ja, ich war in der Klinik und das hat mir gut getan und so.
Und wahrscheinlich auch dadurch, dass Neue kommen. Ihr seid offen für Neue, eure Gruppe?
Klar, also jede Gruppe ist glaube ich, offen und vielleicht auch manchmal froh, wenn neuer Input reinkommt und neue Denkweisen.
Nee, also wir haben in der KIS immer abgefragt, ob eine Gruppe neue aufnimmt und wenn ja, wie, ob die einfach kommen können oder ob die vorher anrufen müssen, ob die vorher mailen müssen. und ob es ein Vorgespräch gibt. Also das ist auch von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich.
Ja, ja, also das mit Mailen und so kenne ich auch, dass man einfach weiß, wer kommt und dass nicht jemand kommt und dann findet die Gruppe vielleicht auch nicht statt oder so. Das wäre
Ja, und so ein bisschen Verbindlichkeit ist ja schon auch hilfreich für die Gruppe, wenn man weiß, wer kommt und wenn man weiß auch, wenn jemand nicht kommen kann, dass er oder sie absagt, also dass man so auch weiß, wer gehört denn jetzt überhaupt zur Gruppe. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber ihr habt sicher, Michael, ihr habt sicher auch eine offene Gruppe, ne? Bei euch kann man einfach kommen, oder?
Ja, ja, wir haben eine offene Gruppe, wobei üblicherweise ist es so, dass jemand sich per E-Mail schon mal fragt oder anmeldet oder fragt, was wir da machen und wie das ist. Mhm. Aber wir hatten auch schon Leute, die sind einfach so kommen. Wir machen das ja dann so, wie gerade beschrieben. Es gibt am Anfang ein Blitzlicht und weisen dann auch darauf hin, dass derjenige auch erstmal gern nur zuhören kann und nichts sagen muss, versuchen aber trotzdem im Gespräch dann rauszukriegen, was er denn erwartet von uns oder warum er da ist, damit man auch ein Gefühl dafür kriegt, wie man mit dem Menschen dann umzugehen hat. Aber wir sind eine offene Gruppe, wir freuen uns natürlich über den Zulauf.
Und die Daten findet man sowohl von der Gruppe Junge Menschen mit Depressionen als auch von den Schülern auf der KISS-Internetseite. Oder wollt ihr sie jetzt auch nochmal sagen?
Ja, wir haben auch eine eigene Homepage, www.stottern-stuttgart.de, denke ich. Die hat sich mal geändert. Ich hoffe, ich sage jetzt die richtige. Aber ich denke, das passt.
Mhm, gut. Und ihr, wie seid ihr? Kann man einfach kommen oder muss man vorher mailen oder wie ist bei euch geregelt?
Also wir haben eine E-Mail-Adresse, wo man sich melden kann, aber man muss sich nicht anmelden. Was vielleicht wichtig ist, unsere Gruppe trifft sich immer mittwochs im KISS. Um 19.45 Uhr fangen wir an und bis um 21.45 Uhr. Ja.
Genau, und bei der Gruppe von mir ist es so, wir treffen uns immer am ersten Freitag im Monat und am dritten Freitag im Monat und aber alles auch auf der Homepage und auch im Prinzip sich anmelden ist ganz hilfreich.
Diese 2 Stunden, jetzt geht es um Selbsthilfe heute, vielleicht auch gestern, heute und morgen. Und ich habe hier jetzt nochmal Zitate von der NACOS-Seite. NACOS ist die nationale Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen. Stuttgart ist die lokale Unterstützung von Selbsthilfegruppen. Und ich wollte noch ergänzen, vorher haben wir es ja von diesen 70.000 bis 100.000 Selbsthilfegruppen in Deutschland gehabt. In Stuttgart gibt es, soweit ich weiß, irgendwas zwischen 500 und 600 Gruppen. Also da gibt es auch erstaunlich viele und erstaunlich vielfältige. Aber so, jetzt nochmal, wie wirken Selbsthilfegruppen? In ihrer Arbeit befassen sich Mitglieder von Selbsthilfegruppen mit Fragestellungen, Folgen und Problemen ihrer Erkrankung oder der Erkrankung ihrer Angehörigen oder ihren psychosozialen Problemen oder ihren sozialen Problemen. Es geht ja wirklich nicht immer nur um Erkrankung. Die Gruppe hebt die Isolation der Einzelnen auf und stärkt dadurch das Selbstvertrauen und die Solidarität. Da haben wir ja das bestätigt bekommen von den Menschen hier im Studio. Durch die Regelmäßigkeit der Treffen entsteht ein stützender Zusammenhalt, der Verständnis und Trost gibt und Mut macht zu neuer Aktivität und verändertem Verhalten. Auch das können wir, glaube ich, bestätigen. Im Gespräch erfährt jeder nicht nur seine eigene Situation neu, sondern auch die der anderen Teilnehmenden. Jeder kann vertrauensvoll am Leid und an den Sorgen anderer teilnehmen, weil man sie selbst gut kennt. Jeder ist auch Vorbild für die Problembewältigung, denn trotz Krankheit, Behinderung oder seelischer Konflikte verfügt jeder über Bewältigungsmuster, die im Alltag verwendet werden, oft ohne sie überhaupt bewusst zu bemerken. Die Selbsthilfegruppe macht solche konstruktiven Fähigkeiten bewusst und fördert ihre Entfaltung. Da die Selbsthilfekräfte bei allen anders sind, verfügt die Gruppe über unterschiedliche Herangehensweisen, mit Schwierigkeiten und Problemen fertig zu werden. Aufgrund des gesammelten Erfahrungswissens und ihrer betroffenen Kompetenz entwickeln die Mitglieder der Gruppe Handlungskompetenzen im Umgang mit dem Versorgungssystem und Selbstmanagementfähigkeiten im Umgang mit Beeinträchtigungen, Behinderungen, Belastungen. Das Geschehen in einer Selbsthilfegruppe ist ein Prozess zunehmender Selbstentwicklung. Können wir alles bestätigen, ist jetzt sehr theoretisch ausgedrückt, aber manchmal finde ich es ganz hilfreich, wenn sowas auch mal in Worte gefasst ist. Was ich auch noch sagen wollte, wir kommen ja langsam zum Ende, wenn man das Selbsthilfespektrum weit fasst, gehört das Radio ja auch dazu. Das Radio ist ein selbstverwaltetes Projekt, auch zur gegenseitigen Unterstützung und auch zur Kompetenzentwicklung. Und wir sind eine kleine Redaktion in diesem Radio und freuen uns auch über alle, die mitmachen. Also wir heißen Selbsthilferedaktion und Michael mit seinem Stotterfunk und den Kollegen vom Stotterfunk gehört dazu und sonst sind wir hier, die im Studio sitzen und dazu gehört noch die Alina von der KIS Stuttgart. Und wie gesagt, wer da Lust hat mitzumachen, mein Traum wäre ja immer, dass noch jemand aus dem Suchtbereich mitmacht und so die Themen des Suchtbereichs mit in die Redaktion, in die Sendungen einbringt. Radio machen macht doch Spaß, oder?
Ja, ist auf jeden Fall.
Ja.
Michael, oder?
Ja, natürlich. Bei mir ist sogar so weit, dass ich jetzt auch noch bei der zweiten Redaktion mitmache, wo ich meine Liebe zur Musik ausleben kann, wo es gar nicht ums Sprechen geht oder ums Stottern, sondern rein um die Musik. Mhm. Und ich kann es nur bestätigen, das macht wahnsinnig Spaß.
Also von daher etwas Werbung in eigener Sache. Wer Lust hat, bei der Selbsthilferedaktion mitzumachen und diese Sendung, wir auf Sendung, einmal im Monat, immer am ersten Donnerstag, 19 bis 21 Uhr, mitzugestalten, ist herzlich willkommen. Ich glaube, man kann sich einfach melden mit selbsthilfe@freies-radio.de. Das kommt dann bei mir an und ich antworte dann oder gebe es an die anderen weiter.